Ja, auch ich grüße euch alle heute Morgen in diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. An dieser Stelle möchte ich auch all unseren Müttern alles Gute zum Muttertag wünschen. Heute ist ein Muttertag und wir haben Mütter und Mütter kommen oft zu kurz. Deshalb glaube ich, ist es schon gut, dass es einen Tag gibt, wo man an sie denkt und sie ehrt und Gott dankt dafür, dass man eine Mutter hat. Und heute möchte ich auch mit euch etwas über Frucht reden. Also, es gibt ja die Leibesfrucht, das macht ja eine Mutter zu einer Mutter. Aber ich denke auch, dass wir im geistlichen Sinne alle zu Müttern werden müssen. Das ist wichtig, dass wir Mütter und Väter werden im Glauben. Doch wie wird man zu einem Mutter und Vater im Glauben? Das werden wir heute so ein bisschen in der Bibel sehen. Und bevor ich hier jetzt loslege, möchte ich erstmal in die Runde fragen, also vielleicht für die, die schon länger im Glauben sind oder frisch auch, wie auch immer, wenn ihr das Wort hört oder die Wörter hört, Früchte bringen oder Frucht generell in der Bibel, was löst es bei euch aus? Was denkt ihr daran? Ihr dürft einfach mal reinwerfen und ich werde es dann laut mal sagen.
Bereitschaft zum Dienen.
Bereitschaft zum Dienen.
Nachfolge.
Bitte?
Nachfolge.
Freude. Freude.
Geduld.
Bitte?
Geduld.
Frucht des Geistes.
Essen?
Ja. Bitte? Schau das. Gehorsam. Gehorsam.
Einander lieben.
Von Jesus weitersagen.
Gehorsam.
Jetzt mal ganz ehrlich, lass mal wirklich so ehrlich sagen, okay? Ganz ehrlich. Wenn ihr es hört, Frucht bringen oder Frucht generell, übt das in euch so ein bisschen eher Druck aus? Oder eher so was Schönes? Oh ja, Frucht bringen? Ja, hier wird gerade von mir geredet. Oder eher so, ja, was sind meine Früchte? Eher ein positives Gefühl oder ein negatives Gefühl? Wenn man wirklich ganz ehrlich ist. Also wer sagt positives Gefühl, Hand nach oben? Okay, wer hat mit negativen Gefühlen zu kämpfen, wenn er daran denkt? Und wer hat sich nicht getraut? Okay, gut. Die Mehrheit, also. Ja, also bei mir ist es so, dass dieses Thema oft in der Jugend bei mir ein Gefühl der Furcht ausgelöst hat. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Wir werden gleich aus Johannes 15, ab Vers 1 bis Vers 8 lesen. Ich werde es einmal vorlesen und dann werden wir mal Vers für Vers durchgehen. Heute machen wir so eine Vers für Vers Auslegung und dann über dieses Thema reden. Also Johannes 15 ab Vers 1 bis Vers 8. Johannes 15 ab Vers 1 bis Vers 8. Ich bin der wahre Weinstock. Ist er noch am Blättern? Ich warte. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben, aber ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Rebe sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn ihr den Vers 6 noch einmal lesen Und das ist, als ich ein junger Mensch war, bin ich immer an dieser Stelle stehen geblieben. Ich habe alles gelesen, aber Vers 6 ist am allermeisten für mich herausgestochen. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Also hier wird von Weinstock und von einer Rebe gesprochen. Das ist halt eine natürliche Verbindung. Es gibt den Weinstock. Vielleicht für die, die mit Wein und Weinstöcken und so nicht so viel anfangen können. Man kann es auch mit einem Apfelbaum vergleichen. Es gibt den Baumstamm und es gibt den Ast. Und daran hängen dann die Äpfel. Also Baumstamm und Ast ist genau das Gleiche letztendlich hier. Und diese Beziehung hier wird dargestellt wie zwischen Jesus und uns Menschen, also dieser Vergleich hier. Und Jesus überträgt ja auch sehr schnell, er sagt, dass wir diese Reben sind. Und hier heißt es, wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ich bin immer an dieser Stelle hängen geblieben, verbrennen. Das heißt, wenn ich keine Frucht bringe, verbrennen. Also hier spüre ich keine Freiwilligkeit, hier spüre ich sogar eine Konsequenz, dass wenn ich nicht eine Frucht in meinem Leben, eine gottgewirkte Frucht in meinem Leben bringe, dann werde ich abgeschnitten. Ich werde als nutzlos befunden und ich bin nur noch dazu gebraucht, um ein schönes Feuer zu machen. Naja, von diesem Feuer haben wir schon mal gehört, die Hölle und so weiter und so fort. Das löst sofort Angst in mir aus. Und dann löst es in mir automatisch Druck aus. Und plötzlich ist für mich fruchtbringend nicht etwas Natürliches, Schönes, sondern fruchtbringend ist für mich eine Drucksache. Etwas, was in mir Angst auslöst. Und ich muss mich bewegen. Und plötzlich, weil es mit Angst verbunden ist, wird das automatisch mit Leistung verbunden. Und ganz schnell verbinden wir in unseren Köpfen Frucht und Leistung und kombinieren das. Und dann sind wir eine lange Zeit in unserem christlichen Leben, und ich rede jetzt gerade von einem falschen Verständnis von Frucht, sind wir in unserem christlichen Leben oder generell in unserem Glaubensleben damit beschäftigt, Früchte zu bringen. Das heißt, wir versuchen einander zu lieben, wir versuchen zu glauben, wir versuchen gehorsam zu sein, wir versuchen demütig zu sein. Und letztendlich stellen wir fest, dass wenn wir das versuchen, aus diesem Motiv Furcht und Angst, dass wir immer wieder versagen. Und letztendlich wird unser Leben erfüllt, nicht von einem Gefühl des Erfolges, welches sehr wichtig ist für unser Glaubensleben und für unser Leben generell, sondern unser Glaubensleben wird erfüllt von einem Gefühl des Versagens. Ich komme zu Gott, abends, ich bete, Herr, schon wieder konnte ich meinen Arbeitskollegen nicht lieben. Herr, schon wieder konnte ich meinen Bruder, meine Schwester in der Gemeinde nicht lieben. Herr, schon wieder konnte ich nicht glauben. Herr, schon wieder konnte ich nicht vertrauen. Und wir merken plötzlich, wie wir versuchen, krampfhaft diese Früchte in unserem Leben zu erzeugen. Also eine Frucht zu erzeugen. Ich kenne das sehr gut, denn ich will nicht brennen. Ich will nicht abgeschnitten werden. Ich will nicht nutzlos sein. Ich will nützlich sein. Doch das Interessante ist eigentlich, dass je mehr wir uns anstrengen, umso fruchtloser werden wir. Umso größer wird diese Verzweiflung. Umso mehr erkennen wir, dass diese Frucht nicht kommt. Und das ist der falsche Fokus hier in der Schrift. Sondern in der Schrift gibt es einen ganz anderen Fokus. Und dazu komme ich jetzt. In Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Jesus ist der Baumstamm. Und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist die Situation. Ja, Jesus ist der Weinstock und dann ist der Vater, der im Himmel, vom Himmel her arbeitet, er ist der Weingärtner. Und dann in Vers 2 kommen wir gleich zum ersten Punkt. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Schneidet er weg. Da heißt es sogar in Lukas Kapitel 3, heißt es, bringt nun der Buße würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott im Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, schon ist aber auch die Axt an die Wurzeln der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Das heißt, die Situation auf dieser Erde ist die, das ist der Zustand des Menschen. Das haben wir auch im Taufunterricht besprochen, das haben wir in den Predigten gehört. Der Zustand eines Menschen, wenn er geboren wird und ganz normal lebt, er bringt keine Frucht, die würdig ist. Und die Axt ist schon an den Baum gelegt und Gott wartet darauf, bis eine Frucht kommt. Und wenn diese Frucht nicht kommen wird, dann haut er den Baum ab. Das heißt, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Das heißt, die Welt befindet sich in einem Zustand des Gerichtes. Die Menschen leben nicht im Frieden mit Gott, sondern die Menschen leben in Feindschaft mit Gott. Und deshalb die allererste Frucht, die ein Mensch überhaupt tun kann, ist die Umkehr selber, ist die Umkehr zu Gott, ist die Realisation, dass ich keine guten Früchte bringe. In Römer 6, Vers 21 heißt es, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, sogar Sklaven der Sünde, wir mussten sündigen, wir hatten keine Wahl. Wenn die Sünde mit der Peitsche auf den Rücken gehauen hat, dann musste ich sündigen. Ich war unfrei, ich konnte mich nicht wehren. Sie war ein Herr über mein Leben, hat mein Leben bestimmt. Und das ist der Zustand eines jeden Menschen in dieser Erde. Das sehen wir, wenn wir in Familien hineinschauen. Das sehen wir, wenn wir in unser eigenes Leben schauen. Das sehen wir, wenn wir wieder frustriert sind, wenn wir uns Mühe gegeben haben, ein hohes Ideal zu leben. Wenn wir immer wieder merken, wie plötzlich die Sünde an Macht gewonnen hat. Und dann sagt er hier in Vers 21, welche Frucht hattet ihr denn damals? Welche Frucht hatten wir denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Das ist die Frucht, die ein Mensch in dieser Welt hervorbringt. Wenn wir ehrlich gesagt, wenn wir in das Herz eines Menschen hineinschauen können, wenn ihr jetzt mein Leben heute hier an die Wand projizieren sehen würdet und alles sehen würdet, was ich getan und gedacht habe, wirklich gedacht habe, sogar als Christ, sogar als Pastor, da hätte ich mich geschämt. Ich hätte mich geschämt. Deshalb ist die Umkehr, die erste Frucht, die in unserem Leben passieren muss. Bevor es überhaupt weitergehen kann, die wahre Umkehr zu dem lebendigen Gott. Die wahre Umkehr als Rebe zu dem Weinstock. Denn es geht hier um Reben, die Fähigkeiten haben, in dem Weinstock zu bleiben oder nicht im Weinstock zu bleiben. Normale Reben in der Welt, die am Weinstock wachsen, haben diese Fähigkeit nicht. Wir haben eine besondere Fähigkeit. Wir haben die Wahl, am Weinstock zu bleiben oder nicht. Das ist unsere Entscheidung. Vers 2 heißt es hier in Johannes 15, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringe. Also wenn wir anfangen, wenn eine gewisse Frucht kommt, und die erste Frucht, die in unserem Leben kommt, ist die Frucht der Umkehr. Wenn Gott sieht, dass diese Frucht da ist, dann fängt Gott an, mit uns zu arbeiten. Und er fängt an, an uns rumzuschneiden. Das hört sich sehr schön an, oder? Gott schneidet an mir rum. Also ich würde sagen, Fingernägel schneiden ist noch okay, aber wenn es weitergeht, wenn es an die seelischen Dinge geht, wenn es an mein Herz geht, dann kann es schon wehtun. Und in Vers 3 heißt es, ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Also Gott beschneidet durch sein Wort. Wir müssen uns seinem Wort aussetzen, sein Wort hören, sein Wort lesen und sein Wort in uns wirken lassen. Hier heißt es, ihr seid rein, weil ihr mein Wort gehört habt und es angenommen habt. Also in dem Moment, wo wir das Wort Gottes hören und es annehmen, reinigt uns dieses Wort. Und dieser Reinigungsprozess, zurück zu Vers 2, ist dazu da, damit wir noch mehr Frucht bringen. Ich habe mal gedacht, wenn man eine Weinrebe beschneidet, dann ist das Ziel dazu da, dass es noch mehr Frucht bringen wird. Der Punkt ist ja, wenn die Weintrauben anfangen zu wachsen, sind sie am Anfang sehr klein. Und durch dieses Zurückschneiden macht man nicht, dass man noch mehr Weintrauben hat, sondern durch das Zurückschneiden macht man es, dass die Weintrauben größer werden. Das heißt, du hast nicht mehr so viele Weintrauben, aber du hast größere Weintrauben. Und somit geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Das heißt, Gott möchte diese eine Frucht, die in deinem Leben schon da ist, nicht auf dem gleichen Niveau lassen, sondern er möchte diese Frucht in deinem Leben vergrößern, indem er es beschneidet. Und dieser Beschneidungsprozess ist auch sehr, sehr interessant. Also man beschneidet, es gibt so Triebe, und das haben übrigens meine Weingärtner auch gemacht, der Orlando und der Johann. Die sind, als wir hingezogen sind, zu uns nach Bielefeld, sind sie vorbeigekommen und dann haben sie zwei Bäume bei uns gesehen und da haben sie die Idee gehabt, diese Bäume zu beschneiden. Und die haben die so kräftig beschnitten, ich habe gedacht, das war's, der Baum ist tot. Aber ich bin unerfahren. Die haben Ahnung. Ja, manchmal verstehen wir die Beschneidung nicht, die Gott mit uns durchführt. Aber Gott hat Ahnung. Deshalb lass uns auf diese Beschneidung einlassen. Sogar meine Vermieterin, die vor kurzem da war, hat gemeint, oh, als sie gesehen hat, wie der Baum beschnitten worden ist, ist es vorbei mit dem Baum. 2 Jahre später, jetzt gucken wir da hin und das sind so viele Triebe, die da rausgekommen sind, die alle nach oben reichen, lange Triebe. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird, bis sie Frucht bringen, aber was da jetzt wächst, ist viel mehr, als was davor war. Das heißt, Beschneidung wirkt oft nicht wie ein schöner Prozess, wie ein schwieriger Prozess, aber am Ende bewirkt es, dass in unserem Leben eine Frucht entsteht. Vielen Dank übrigens für diesen Dienst, den er damals für uns gemacht hat. Ich habe viel dadurch gelernt. Ich wusste, es wird eine Predigt werden, als ich das gesehen habe. Deshalb, so handelt auch mit Gott mit uns. Wir empfinden das oft als lieblos. Wir empfinden jede Art der Erziehung, jede Art von Züchtigung, schlimmes Wort, als ein negatives Gefühl. Es tut uns nicht gut im ersten Moment, aber später, wenn wir geübt darin sind, wird es eine Frucht in uns bewirken, die wunderschön ist. Auf der einen Seite sind wir schon rein, weil wir an Jesus geglaubt haben, weil wir schon eine Umkehr hatten, aber auf der anderen Seite sind wir noch im Reinigungsprozess. Gott ist nicht fertig mit uns, wie ein Weingärtner. Und dann heißt es in Vers 4, hier wird jetzt eigentlich gezeigt, dass der Fokus gar nicht auf Frucht bringen liegt, sondern dass der Fokus auf was ganz anderem liegt. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Hier geht es um eine Verbundenheit. Der Fokus eigentlich ist gar nicht auf Frucht bringen, der Fokus ist auf Verbundensein mit dem Weinstock. Das heißt, ein Ast soll mit dem Baumstamm verbunden bleiben. Und wenn diese Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, dann wird diese Rebe automatisch Frucht bringen. Das heißt, der Fokus liegt gar nicht auf der Frucht, der Fokus liegt auf der Verbundenheit. Auf der Verbundenheit mit dem Weinstock, auf der Verbundenheit mit dem Baumstamm. Das heißt, wenn diese Verbundenheit nicht da ist, dann heißt es hier, dass wir als Rebe gar keine Kraft in uns haben. Wir können nichts bewirken. Wir können nichts machen. Wir können nichts ausrichten. Und das ist die Täuschung, die wir oft erleben. Oft erleben wir es, dass wir uns anstrengen und bemühen und wir glauben, wir haben irgendeine Kraft, das ist eigentlich eine Lüge des Feindes. Aber in Wahrheit ist, wir haben keine Kraft und getrennt von Jesus, getrennt von dem Weinstock, können wir nichts tun. Besonders wenn es um wahre geistliche Frucht geht, können wir es nicht bewirken. Wir können nicht durch eigene Anstrengung eine selbstlose Liebe in unserem Herzen erzeugen. Wir können nicht durch unsere eigene Anstrengung demütiger sein. Habt ihr das schon mal probiert, demütiger oder geduldiger zu sein? Manche sagen, dass Gott uns dann Situationen schickt, in denen wir üben können. Ich stimme mit dem nicht überein. Im Gegenteil, wenn ich immer wieder in Situationen reinkomme, wo ich Geduld üben muss, werde ich frustrierter und frustrierter und frustrierter. Es ärgert mich, ich kann das nicht ab. Aber wenn ich in so einer Situation mit Jesus bleibe, dann wächst diese Geduld, dann entsteht eine wahre Frucht. Das heißt, auch getrennt von Jesus, solch eine Situation ausgeliefert zu sein, bringt meinem Leben gar nichts. Manchmal, wenn ich so die Bäume anschaue, so Apfelbäume zum Beispiel, ganz interessant ist auch, dass diese Frucht, die Äpfel, eigentlich nicht im stabilsten Bereich wachsen, zum Beispiel am Baumstamm, sondern die Früchte wachsen an den ganz flexiblen, weichen Ästen. Ganz interessant, die so vom Wind hin und her bewegen können. Manchmal schaue ich mir den Baum an und dann sehe ich, wie der Wind daran reißt an diesen Ästen, an diesen kleinen Ästen, die dazu bestimmt sind, diese Frucht zu bringen. Und wie überleben diese Äste überhaupt diesen starken Sturm oder Regen und so weiter und so fort? Ihr ganzer Fokus liegt es daran, sich an dem Baumstamm festzuhalten. Das heißt, der Fokus liegt nicht auf, ich bringe Frucht, also extern, nach außen hin lege ich meinen Fokus, sondern der Fokus liegt intern. in die Tiefe, in die Verbundenheit mit Jesus. Das heißt, mein Fokus ist nicht, heute aufzustehen und heute bringe ich Frucht, sondern mein Fokus ist heute, ich stehe auf und ich bleibe in Jesus und Jesus in mir. Und dann ist eine natürliche Folge davon, dass eine Frucht entsteht. Denn getrennt von ihm können wir nichts bewirken. Diese Früchte, von denen wir oft reden, sind hier in dieser Stelle eine ganz andere Frucht. Wenn wir an Früchte denken, biblische Früchte denken, dann werden wir oft immer sehr kreativ in unserem Denken, in unserer Fantasie. Wir denken an das, wir denken an Leisten und Tun und Machen und so weiter und so fort. Aber es wird hier von einer ganz spezifischen Frucht gesprochen. Und zwar in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, also wenn unser Fokus auf Jesus ist, auf die Verbundenheit in ihm, und er in uns bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Frucht, von der hier gesprochen wird, ist die Frucht des Gebetes. Das heißt, wenn ich in Jesus bleibe und er in mir bleibt, dann kann ich beten und Gott wird mein Gebet erhören. Das ist die Macht von der internen Beziehung. Das ist die Macht davon, wenn ich meinen Fokus darauf lege, in Jesus zu bleiben und er in mir bleibt. Dann ist das eine Auswirkung auf mein Gebetsleben. Und das allererste, was ich merke, ist, meine Gebete werden erhört. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Mir geht es immer so, ich habe mich immer oft gefragt, was bedeutet es eigentlich, in ihm zu bleiben? Was bedeutet es, in ihm zu bleiben? Wie mache ich das überhaupt, ganz praktisch, in ihm zu bleiben? In Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, heißt es, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also wer erkannt hat, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also Bekenntnis und Erkenntnis, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also, wenn wir geglaubt haben, wenn wir erkannt haben und wenn wir in der Liebe bleiben, dann bleiben wir in ihm. Wir haben eigentlich nur zwei Gebote von Jesus bekommen. Zwei Gebote, die wir einhalten sollen. Das erste ist, ihn zu erkennen und an ihn zu glauben. Und das zweite Gebot ist, Gott zu lieben und einander zu lieben. Uns gegenseitig zu lieben. Und wenn wir in der Liebe bleiben, dann haben wir ein Versprechen, dass wir in ihm sind und er in uns ist. Und die Auswirkung davon ist, dass wenn ich bete, Gott mein Gebet erhört. Gott hat es vorherbestimmt und gewollt, durch Gebete zu arbeiten. Doch welche Rebe betet denn mit dem ganzen Herzen zu Gott? Nur die Rebe, die er erkannt hat, dass sie aus sich selbst heraus nichts tun kann. Solch eine Rebe wird mit dem ganzen Herzen beten. Eine Rebe, die das nicht erkannt hat, wird nach wie vor aus eigener Kraft versuchen und bemühen und tun. Aber eine Rebe, die eigentlich erkannt hat, dass sie selber bankrott ist und aus eigener Kraft nichts leisten kann, diese Rebe wird beten. Diese Rebe wird anfangen, zu Gott zu reden. Und Gott wird diese Gebete erhören. Und dann heißt es in Vers 8, hierin, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Wodurch wird Gott verherrlicht? Gott wird nicht verherrlicht durch meine Evangelisation. Gott wird nicht verherrlicht durch meine Predigt. Gott wird nicht verherrlicht dadurch, dass ich diene, im Sinne von meine Hände anpacke. Gott wird nicht verherrlicht, indem ich irgendwelche Leistungen hervorbringe. Doch Gott wird verherrlicht durch eine Sache. Wenn wir bitten und Gott unser Gebet erhört. Durch diese Fürbitte, durch dieses Gebet und Gott erhört dieses Gebet. Gott wird durch diese Gebetserhörung verherrlicht. Wie groß wird Gott gemacht werden? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe gar keine Kraft gehabt. Ich war bankrott und ich war pleite. Aber ich habe gebetet und Gott hat eingegriffen. Und Gott hat ein Wunder getan. Menschlich gesehen kann ich das nicht erklären. Und Gott möchte, dass wir in diesem Zustand leben. Und natürlich, wenn unser Dienen und unser Evangelisieren von diesen Gebeten ummantelt wird, getragen wird, dann wird es auch Frucht bringen. Aber wenn das Gebet fehlt, dann wirst du dich noch so anstrengen, du wirst es nicht alleine schaffen. Das heißt, die Jüngerschaft, die Gott von uns haben möchte, ist eine Jüngerschaft, dass wir an ihn glauben, dass wir uns einander lieben, dass wir in ihm bleiben dadurch. Aber auch die Jüngerschaft ist, dass wir beten. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. In Vers 7 heißt es noch einmal, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Könnt ihr bitten, um was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Das Gebet. Und wir haben, warum ich dieses Thema heute auch gewählt habe, einfach aus dem einfachen Grund. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Ich werde gleich das Mikro hier durch die Gegend reichen. Und wir haben es nämlich in einer Gebetsstunde unterhalten. Susanne und ich haben es darüber unterhalten. Und wir haben darüber geredet, was alles in den letzten Jahren passiert ist. Und wir haben festgestellt, das liegt nicht an dem neuen Pastor, der hier in der Gemeinde unterwegs ist, dass alles so sich verändert hat, sondern es liegt einfach an einer Entscheidung zu beten. Und dann haben sich ein paar Menschen getroffen und angefangen zu beten. Und dann ist eine Sache nach der anderen passiert. Und jetzt, ein paar Jahre später, gucken wir zurück und wir merken plötzlich, dass da, wo wir früher Mangel haben, Reichtum haben. Und ich möchte euch heute jetzt einladen, einfach genauso wie wir es gelesen haben, wie wir es hier gehört haben, so wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Welche Frucht? Die Frucht des Gebetes. Überlegt euch mal, wenn wir mit einem Menschen Gemeinschaft haben, sogar einen Menschen in der Welt, und dann sagst du, ich bete für dich. Und Gott erhört dieses Gebet, du hast gar nichts gemacht. Welche Frucht ist das? Und dadurch wird der Vater verherrlicht. Und genau über diese Frucht möchten wir heute reden, damit unser Vater fertig wird. Und deshalb möchte ich euch jetzt ermutigen, der geht doch mal in euch selber hinein, in euch selbst hinein, vielleicht die schon länger in der Gemeinde sind. Und erinnert euch mal daran, was war und was hat Gott erhört? Wofür haben wir gebetet und was ist passiert? Oder in letzter Zeit, was hat Gott in deinem Leben getan? Du hast dafür gebetet und Gott hat es erhört. Teile es mit uns heute, damit unser himmlischer Vater fertig wird und wir ermutigt werden durch diesen Glauben, durch dieses Gebet, das wir geführt haben. Wer möchte? Nur Mut. Es geht hier um die Ehre des Vaters, ja? Wir wollen ihn verherrlichen. Teilt es mit, damit wir gleich, wenn wir gemeinsam noch ein Lobpreislied singen und Gott danken, dass wir Gott danken können für das, was er unter uns getan hat. Nicht nur bitten, flehen und jammern, sondern auch mal reflektieren, Gott, was hast du eigentlich getan?
Gott hat mein Gebet erhört, dass wir jetzt viele, viele junge Leute in der Gemeindeleitung haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Zur Ehre Gottes.
Amen. Ja, dafür haben wir gebetet. Das habe ich auch mitgekriegt. Wofür haben wir noch gebetet?
Naja, es gab eine Zeit, da hatten wir nicht eine richtige Perspektive hier in der Gemeinde. Und wir hatten ja das Seniorencafé und entschlossen uns damals auch zu einer Bibel- und Gebetsstunde in den restlichen Mittwochnachmittagen. Und da war unser Fokus gerichtet, einmal auf die Nachbarschaft für sie zu beten, aber dann ganz besonders auch, dass wir wieder eine Jugendarbeit finden und dass junge Leute kommen. Und da hat Gott das Gebet erhört und ich hoffe, er macht da noch weiter und ich bete auch weiter für junge Leute her.
Amen. Matthias, mal zu dir. Du bist ja aus der Jugendarbeit. Mit wie vielen Leuten hast du damals gesessen?
Okay, das ist eine lange Geschichte. Ich fasse mich kurz. Also ich habe gerade überlegt, wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, noch zu dritt. Also Jonas, Noah und ich waren das damals. Und es war oft dieser Punkt, dass ich auch hinschmeißen wollte. Was war dieses Woche für Woche Vorbereiten? Es kommt niemand Neues und es passiert nicht viel. Und immer an diesem Punkt, wo ich so war, okay, Herr, wenn du jetzt nicht neue Leute schickst, ich werde den Jungs sagen, dass wir aufhören, weil es macht keinen Sinn, ne, jede Woche. Und jedes Mal, wenn ich dieses Gebet gesprochen habe, hat Gott neue Leute geschickt, so aus dem Nichts. So auf einmal kamen Leute aus Paraguay vorbei, die irgendwie auf einmal Lust hatten, neuerdings zur Gemeinde zu gehen. Oder ich habe irgendwelche Iraner beim Fußballspielen getroffen oder Benny kommt. Und ja, also das war immer wirklich Gottes Wirken an den Punkten, wo wir gemerkt haben, wir können nicht mehr, hat er neue Leute geschickt.
Also so eine hoffnungslose Situation und Gott hat das Gebet erhört. Noch weitere. Wer hat noch einen? Ja?
Ich war damals, mein erstes Gebet, was Gott erhört hat, ich war ein Kind noch, so 9 Jahre alt. Und es war auch Muttertag und ich hatte für meine Mutter ein bisschen Geld gespart, eine Vase gekauft. Und mir fehlte das Geld für die Blumen. Ich dachte, ich kann doch nicht meine Mutter eine Vase kaufen und eine Blume zum Muttertag. Und da fing ich an zu beten. Und ich ging so draußen spazieren und ich betete. Ich dachte, nur Gott kann mir helfen, weil wir, damals gab es nicht, dass wir Kinder, also Geld bekamen zum, ja, und dann auf einmal habe ich ein Bild vorm Augen gesehen. Ich habe dieses Geldstück gesehen in der Erde liegend und ich wusste, dass Gott, also es war so, dass, ob sich da im Himmel was getan hat. Und ich habe einfach das Geld gesehen, liegen auf der Erde, bevor ich es gefunden habe. Und bis ich dann zu Ende das war eine Brücke, bis ich zu Ende dieser Brücke, da fand ich das Geldstück und ich wusste, Gott hat mein Gebet erhört. Und das war so das erste Mal, dass ich da mit Gott Erfahrung gemacht habe.
Vielen Dank. Wahnsinn. Tägliches Versorgen mit Gott. Ja, Susanne, auf dich habe ich gewartet.
Als wir mit dem Seniorenbibelstudium anfingen, dann habe ich angefangen, eine Liste aufzuschreiben und erstmal bei uns angefangen. Wir haben für Benno Mattis gebetet, der schon lange da war und sich noch nicht bekehrt hatte. Und dann merkte ich Waldemar, der, seine Frau ist hier in der Gemeinde aktiv, aber er war noch nicht bekehrt. Und dann haben wir so nach und nach diese Namen aus der Gemeinde uns auf die Liste geschrieben. Und Benno und Waldemar sind schon jetzt einige Zeit dabei. Und letzten Sonntag durften wir auch noch erleben, dass Basti sich taufen ließ. Ihn und seinen Bruder hatten wir auch auf der Liste. Ich war lange ja in Haiti und ich kannte manche dieser Kinder gar nicht. Und ich habe die Eltern angesprochen und habe ihre Namen aufgeschrieben und auf die Liste gesetzt und wir haben gebetet. Und Gott hat schon einige dieser Gebete erhört. Und für mich war das auch letzten Sonntag wie ein Fest, wieder zu erleben, dass sich noch einer von diesen taufen ließ, für die wir mit Namen gebetet haben. Gott alle Ehre.
Amen. Vielen Dank. Wer hat noch was auf dem Herzen? Gibt es noch? Nur Mut. Lass es mal gegenseitig zusprechen. Gott die Ehre geben. Weil es gibt nichts Ermutigenderes fürs Gebet als Gebetserhörung.
Wir haben auch für die Jugend gebetet und haben jetzt festgestellt, dass so viel Arbeit da ist, dass es nebenberuflich nicht mehr machbar ist und jetzt uns Gedanken machen, einen Hauptamtlichen zusätzlich noch einzustellen für die Jugendarbeit.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Als wir hierher kommen wollten, es gab keine Möglichkeit, ein Haus oder Wohnung zu finden. Und wir haben als ganze Familie dafür gebetet, dass Gott uns ein Haus für Mieter schenken würde, damit wir hier als Familie anfangen könnten und nicht nur Michael. Anderen in Neidenschein haben gesagt, lass Michael einfach alleine dorthin fahren und dann kommst du nachdem alles vorbereitet ist. Und ich habe gesagt, nein, mein Platz ist und meine Kinder ist bei Michael. Wir möchten zusammen dienen und wir werden unter die Brücke leben, wenn Gott nichts versorgt. Aber er ist unser Vater im Himmel und er wird uns versorgen. Und ich glaube, 2 Wochen oder ein Monat, 2 Wochen war es, oder? Dann haben wir ein Haus. Dann plötzlich gab es ein Haus und es wunderbar, große Garten, alles, was man wünschen konnte, hat Gott uns versorgt. Wir müssen nur glauben und an ihn vertrauen. Er wusste schon, er würde es geben.
Mhm. Amen. Noch 2.
Eine ganz, ganz große Gebetserhörung wart ihr. Wir haben lange dafür gebetet und ich habe immer gedacht, wie können wir denn überhaupt den richtigen Pastor für unsere Gemeinde finden? Wir hatten in der Vergangenheit da so ein paar schlechtere Entscheidungen getroffen und ich dachte immer, ja, wie kann man das wissen? Aber wir haben da einfach auf Gott vertraut und als ihr hier wart das erste Mal, da war ja, glaube ich, die Gemeinde sich völlig einig. Also das ist unser Pastor. Und das war für mich eine ganz, ganz große Gebetserhörung.
Mhm. Vielen Dank. Noch eins, letztes. Ja, dann alles klar, Erik, auf geht's.
Hat also indirekt mit der Gemeinde zu tun.
Muss nichts, kann auch persönlich sein.
Also ich habe einen Freund aus Marburg und den Matteo und ich auch auf unserer Reise besucht. Und wenn ich weiß nicht, alle wissen von der Reise, aber auf jeden Fall dachten wir, er wäre verloren. Eigentlich war die Lage richtig aussichtslos, er wusste alles von Gott und so. Und dann war er letzte Woche hier, auf einmal hat er sich komplett bekehrt. Und jetzt so ist er wieder zurückgefahren, ist nach Marburg und überall ein Zeugnis ist, seine Arbeitskollegen lachen ihn aus und versuchen ihn alles auszureden, seine Familie, seine Freunde. Und er ist richtig erfüllt jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Wunder einfach.
Dafür hast du gebetet?
Dafür haben wir sehr viel gebetet.
Ah, schön. Also, Gebet. Oh, hier spüre ich noch was aus der Ecke. Jojo? Okay. Also wir sehen, Gott erhört Gebete und wir haben nicht super intensiv in den Gebetsstunden gebetet. Aber als ich hier angefangen habe, vor 2,5 Jahren mittlerweile, habe ich auch mal schon die Gebetsanliegen gehört. Und jetzt nach 2,5 Jahren schauen wir darauf und wir sehen, wie viele Gebetsanliegen eigentlich erhört worden sind. Nicht sofort so irgendwie und auch nicht so dramatisch, sondern irgendwie so Step by Step, so Frucht bringen, so wachsen irgendwie. Ja? Wir haben in der Kids Time haben wir für gebetet, dass dort Mitarbeiter dazukommen. Am Anfang waren es sehr wenige, das war stressig. Jetzt haben wir einen Haufen Kids-Time-Mitarbeiter, die da mitmachen. Wir haben dafür gebetet. Ja? Irgendwie haben Leute plötzlich ein Herz bekommen, ich möchte damit einsteigen. Wir haben für das Wirtschaftsteam gebetet. Das war ja auch ein bisschen so eingeschrumpft und so. Und da haben wir dafür gebetet, ganz konkret, Herr, schenk uns Leute, die bereit sind, in dieses Team hineinzugehen, um dort mitzuarbeiten. Plötzlich sind Leute dazugekommen, die gesagt haben, ich will da reingehen in dieses Team. Ich habe ein Anliegen, dieses Team da hineinzugehen. Gott hat auch da bewegt. Wir sind als Gemeinde in der Corona-Zeit, trotz Corona sind wir gewachsen. Von der Zahl her sind wir gewachsen. Von dem Alter her sind wir, der Durchschnitt ist gesunken, wie es erhört worden ist, auch im Gebet. Was haben wir dazu gemacht? Was haben wir selber bewirkt? Wir haben nichts gemacht, wir haben nur gebetet und ihr habt sicherlich noch persönliche Dinge, die ihr in eurem Leben habt, persönliche Gebetsanliegen, die ihr vor kurzem ausgesprochen habt, die Gott erhört hat. Und das ist die Form der Jüngerschaft, die Gott von uns haben möchte. Wir bleiben in ihm, wir bleiben im Glauben, wir bleiben in der Erkenntnis, wir bleiben an Jesus und bleiben in seiner Liebe und lieben uns gegenseitig. Und dadurch haben wir freien Zutritt zu dem lebendigen Gott und können dort Fürbitte leisten, können beten und fragen. Und Gott erhört unser Gebet. Und Gott macht seinen Namen dadurch groß, dass wenn wir bekennen, ich bin schwach, ich bin eine kleine, nutzlose Rebe, ich bin eine kraftlose Rebe, aber Gott, mein geliebter Gott, ich kann es nicht erfassen und verstehen, warum erhört mich Gott? Warum macht er das? Und Gott greift in unser Leben ein und Gott macht seinen Namen groß, indem er unser Gebet erhört. Deshalb, liebe Gemeinde, möchte ich uns gegenseitig alle ermutigen. Lasst uns an dem Gebet festhalten. Wie viel Segen geht verloren, wenn wir nicht unsere Nöte, unsere Anliegen ins Gebet vor Gott bringen? Wie viel Segen verpassen wir? Gott arbeitet durch das Gebet auf diese wunderbare Art und Weise. Und wenn wir in ihm bleiben, noch ein anderer Aspekt, wenn wir in ihm bleiben, in dieser Gebetsgemeinschaft in ihm bleiben, dann entsteht eine Frucht. Und die Frucht ist nicht nur ein Werk, das ich tue, sondern die Frucht ist etwas, was langsam heranwächst in dir, in mir. Durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, durch die Beziehung, durch das in ihm bleiben, entsteht eine Frucht in mir. Liebe ist nicht etwas, was ich selber erzeuge. Liebe ist etwas, was durch die Beziehung mit Jesus entsteht in mir. Die Liebe in mir nimmt zu. Die Liebe wächst. In Galater 5,22 heißt es, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, wachsen lässt, genauso wie ein Apfel, genauso wie eine Weintraube, ist Liebe. Liebe, eine andere Liebe, eine Liebe, die aus der Beziehung mit Gott herauswächst. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Disziplin, Selbstbeherrschung. All diese Dinge, die können wir nicht aus eigener Kraft erzeugen, sondern wir müssen uns demütigen und in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Und aus dieser Gemeinschaft heraus wird Gott diese Dinge in uns wachsen lassen durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich nicht mit dem Gebet abschließen, sondern lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen. Lasst uns zueinander drehen, in kleinen Grüppchen. Und lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam unsere Anliegen vor Gott bringen. Wenn ihr ein Anliegen habt, bringt diese Anliegen hinein ins Gebet. Oder lasst uns einfach Gott danken für das, was Gott bereits in unserer Mitte gemacht hat, für die Gebetserhörung, die er vollbracht hat. Lasst uns einfach ihm die Ehre geben. Ja, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst. Danke, Herr, dass du schon so viele Gebete erhört hast. Danke, Herr, für deine unglaubliche Treue, Herr. Herr, das demütigt uns so sehr, dass wirklich wir, wer sind wir, dass du auf uns Menschen, ja, dass du auf uns Menschen hörst, dass du dein Ohr zu uns neigst, Herr, dass du Interesse an uns hast. Herr, wir können dich als unseren lebendigen Gott einfach nicht erfassen und sind dankbar, dass wir so einen Gott haben, der so ein wahres Interesse an uns hat, an unserem Zustand hat, an unserem Leben hat, Herr. Danke, dass du mit uns bis in alle Ewigkeit zusammen sein willst, in der Gemeinschaft mit dir zu bleiben, Herr. Danke, dass du uns dazu berufen hast. Danke, Herr Jesus, Herr. Und wir bitten dich auch mit dem ganzen Herzen, dass du weiterhin unseren Gebetsgeist, Herr, stärkst, Herr, dass wir weiter beten, dass du uns auch Visionen ins Herz hineinlegst, Ziele ins Herz hineinlegst, Herr, für dein Reich, für das, was du vorhast, Herr, dass wir mit dir zusammen gemeinsam arbeiten können, um nach deinem Willen zu beten, Herr. Offenbare dich und verherrlich dich noch mehr in unserer Mitte, Herr. Mache deinen Namen groß, dass die Erkenntnis über dich, über deinen Willen noch mehr in unserem Leben zunehmen kann. Amen. Amen. Eine letzte Sache noch und dann bin ich auch fertig. Und zwar geht es hier um das Beschneiden. Ein Gedanke ist mir vorher noch gekommen, den ich auch vorbereitet hatte. Beim Beschneiden ist es so, bei der Weinrebe ist es so, dass die Weinrebe nur da Frucht bringen kann, und zwar an den frischen Trieben, die rauskommen. Also wenn zum Beispiel du einen Trieb hast oder das gibt so eine Verhärtung da drin, und nur da, was frisch rauskommt in diesem Jahr, an diesem frischen Ding, da kann halt einfach nur Neues entstehen. Und das Zurückschneiden, die Idee vom Zurückschneiden, das hat auch der Orlando mir damals auch gesagt, er sagte, die Idee vom Zurückschneiden ist die, einfach die ganze Kraft des Baumes wird so gerade verteilt in die ganzen Äste, sodass es keine wahre Frucht bringen kann. Deshalb schneiden wir jetzt einfach alles ab, sodass die Kraft gebündelt werden kann. Und das ist auch die Idee des Beschneidens. Wenn man etwas beschneidet, wenn man etwas abschneidet, wenn man etwas durch das Wort Gottes in seinem Leben entfernen lässt, dann lässt man die Dinge entfernen, die unnötige Kraft von uns nehmen, die unnötige Kraft aus unserem Leben rauben. Wir jungen Menschen haben vielleicht mehr damit zu kämpfen, als die schon gestanden sind und die schon erprobt sind im Glauben. Aber wir können ganz einfach in unser Leben hineingucken, wo sind diese Energiefresser, wo sind diese falschen Äste, Triebe, die unsere Energie rauben. Und in meinem Leben gibt es Schwachpunkte, gibt es Dinge. Sobald ich die Tür für diese Dinge öffne, bete ich einfach nicht mehr. Oder wenn ich bete, dann ist es ein oberflächliches Gebet. Danke für das Essen oder lieber Heiland, segne diese Speise und so weiter. Dann mache ich es ganz kurz, weil ich will mich mit dem Herz nicht da hineinlassen. Und ich habe gemerkt, dass besonders die Weltliebe, alles was die Weltliebe in unserem Leben fördert, dass diese Sachen ganz oft unser Gebetsleben und geistiges Leben ersticken, unsere stillen Zeiten lahmlegen, unser Verlangen nach Gemeinschaft lahmlegen. Sobald ich anfange, mich zum Beispiel in meinem Fall viel mit den Medien zu beschäftigen, dauert es nicht lange, bis mein Gebet auf der Strecke bleibt. Und diese Triebe, diese falschen Triebe, die meine Kraft rauben, muss ich immer wieder abschneiden. Immer wieder abschneiden. Das ist meine Versuchung, meine Kämpfe, die ich in meinem Leben habe. Vielleicht hast du andere Dinge, die deine Kraft rauben. Finde sie heraus und lass dich durch das Wort Gottes beschneiden. Und eigentlich ist es auch ein guter Maßstab. Alles, was dein Gebetsleben lähmt und hindert, ja, das ist etwas, was vielleicht nicht in dein Leben hineingehört. Also, lass uns einfach dafür öffnen und gucken, was hindert das Gebetsleben bei mir? Was hindert diese Verbundenheit mit Jesus? Was bringt mich immer wieder raus aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung mit ihm? Und du merkst, er stört dich, sogar wenn es keine Sünde ist, sogar wenn es nichts Böses ist, schneide es. Schneide es ab, damit du Frucht bringen kannst, damit diese Frucht in dir noch schöner und noch größer werden kann, damit die Blockaden aus deinem Leben verschwinden.